Herzlich willkommen zur 51. Folge des Second Breakfast Clubs. Und diesmal sind wir wieder zu viert, denn neben den Michi und mir sind auch, also dem Michael und mir, dem Björn, sind auch wieder der Tobi da.
Servus.
Und die Laura.
Hallo, ich bin auch da.
So, warum in der Kombination? Naja, letztendlich bis auf Michi waren wir alle auf der Adacon gewesen und haben im Team Germany unser Land vertreten sozusagen und wollten einfach mal so ein bisschen, was ist die Adacon, was muss man sich so drunter vorstellen? Ich meine zum Beispiel, der Tobi ist schon ein Veteran, der war jetzt schon mehrfach auf der Adacon, für die Laura und mich war es dieses Jahr das erste Mal. Und Michi zum Beispiel, der war jetzt nicht auf der Adacon, aber der war zum Beispiel auf der ETC, hat er schon mal teilgenommen. Vielleicht können wir auch mal so ein bisschen das mal gegenüberstellen, was muss man sich bei diesen beiden Veranstaltungen so ein bisschen vorstellen. Und da mal sozusagen mal die internationale Turnierszene so ein bisschen mal in den Vordergrund zu rücken. Das ist das Ziel für heute, auch mal so ein bisschen was wie war's, so einen kleinen Recap machen, auch mal so ein bisschen was für Listen waren wirklich gut, wie muss man sich das im Vergleich zu hier in Deutschland vorstellen und so weiter und so fort. So, vielleicht erstmal, Michi, was sind für dich die brennendsten Fragen?
Ja, erstens hallo in die Runde, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich würde grundsätzlich gerne wissen, wie habt ihr euch aufgestellt, also was waren so eure Ideen, wenn man auf ein internationales Turnier geht, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, sagen wir mal so, beziehungsweise beim Tobi natürlich auch die bereits bestehende Erfahrung, was für einen Einfluss das Ganze hat, was ihr gespielt habt, wie glücklich ihr wart, wie die Mentalität in anderen Ländern ist und so weiter. Also da einfach würde es mich interessieren, wenn ihr ein bisschen was aus dem Hut zaubert.
Ja, vielleicht Tobi erstmal.
Auf jeden Fall. Als erstes mal, was ist die Adacon? Also es ist im Endeffekt eigentlich das größte Middle-Earth Strategy Battle Game Event weltweit. Mit, ich glaube, auch wie viele Spieler waren es im Einzelnen? Am Samstag, Sonntag, am Main Event waren es, glaube ich, 170, 180, irgendwie sowas in dem Dreh. Im Endeffekt, das ist jetzt mein zweites Mal auf der Adacon gewesen. Das erste Mal war 2018. Das war noch zum alten Rule-Setting, für alle, die sich da noch dran erinnern und schon ein bisschen länger dabei sind, die Hobbit-Ära. Damals waren das noch 3 Tage. Also da hat es Freitag angefangen mit einem Double-Turnier und Chaos in Ada. Das ist so ein kleines Fun-Minispiel, wo man zu viert am Tisch sitzt. Werden wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und dem sogenannten Main Event, den World Championships, wo man im Endeffekt sowohl einzeln als auch als Team mit antritt. Das war Samstag, Sonntag. Mittlerweile ist es größer geworden. Angefangen hat es eigentlich am Mittwoch schon mit den English Last Qualifier. Man konnte da sozusagen die ersten 3 Plätze konnten bei den International Masters, also alle, die ein Ticket gewonnen hatten, konnten an den International Masters teilnehmen. Das waren sozusagen die weltweit besten. Waren auch 650 Punkte. Dann gab es ein Doubleturnier über 2 Tage. Das war Donnerstag und Freitag. Jeweils 350 Punkte. Das habe ich mit dem Christian Bosold vom Team Westwall, schöne Grüße an der Stelle an ihn, mitgespielt. Und dann gab es noch die Möglichkeit, am Freitagabend eine Runde Chaos in Ada zu spielen. Das war, jeder hatte 400 Punkte, man war zu viert an einem Tisch. Oder für diejenigen, die erst am Freitag kommen konnten, gab es auch ein Eintages-Double-Turnier. Und Samstag, Sonntag war im Endeffekt das Main-Event mit, ich glaube, 6 Spiele hatten wir, denke ich, gehabt. Und für den ersten und zweiten Platz gab es dann noch ein 7. Spiel, 650 Punkte, eine Armee, die ja World Championships, wo man sowohl einzeln angetreten ist, als auch in einem Team. Minimalbesetzung vom Team waren 4 Leute, Maximum 9. Hat im Endeffekt so funktioniert, jeder hat natürlich einzeln gespielt, die Einzelwertung ging auch mit ein, aber es gab auch zusätzlich zu den Einzelwertungen auch einen sogenannten Teamsieg. Dabei wurden die besten 4 sozusagen mit ausgewählt, die sozusagen die Wertung in das Team mit reingebracht hat.
Ja, genau. Ja, letztendlich, Laura und ich sind zusammen als Team bei dem Double angetreten. Und das ist halt im Endeffekt, also sind es eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, Tobi, wir haben dann drei Turniere gespielt. Ne? Hallo?
Ja, also im Endeffekt, genau. wir haben eigentlich das volle Programm eigentlich mitgenommen. Es ist eigentlich nicht wirklich so ein Turnier, sondern es ist wirklich eine Con. Es ist eigentlich eine Convention. Weil es ist jetzt nicht nur ein Zwei-Tages-Turnier. Du bist eigentlich ab Mittwoch bis zum Sonntag hast du die Möglichkeit, komplett durchzunerden, wenn man dafür die Kraft hat und wenn man es natürlich auch mit will. Und ja, im Endeffekt die Last Qualifier haben wir mitgemacht, das Zwei-Tages-Double, Chaos in Ada und den Samstag-Sonntag, das Main-Event haben wir mitgemacht. Also ja, 3 bis 4 Turniere haben wir im Endeffekt mitgespielt.
Ja, bei der Laura war es vor allem das Double, weil dann später eine Migräne dazwischen gekommen ist. Das hat ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, aber dann ist sie schön als Springer, ne?
Ja, genau. Also kurze Vorwarnung vielleicht noch, wir haben nämlich nicht nur Andenken aus Manchester mitgebracht, sondern auf der Adacon ist auch Corona umgegangen. Das heißt, falls wir an irgendeiner Stelle husten, schniefen, ein bisschen nasal klingen, hat das da direkten Zusammenhang quasi mit dem Thema.
Ja, genau, die Seuche hat 2/3 des deutschen Teams heimgesucht. 4 von 6. So ist das halt manchmal. Aber ja, aber vielleicht gehen wir doch mal so ein bisschen noch mal auf die einzelnen Turniere mal so schlicht ein. Also es waren 650 Punkte, war dieses Last Chance Qualifier. Da haben glaube ich, Tobi und ich die gleichen Listen gespielt wie dann im Main Event. Wir sind am Anfang davon ausgegangen, dass nur der erste Platz noch mal hochgeht in dieses Master Event. Und in dieses Master Event, da kommt man nur rein, wenn man ein größeres Turnier mal gewonnen hat, wie zum Beispiel die Bayern-Meisterschaft in Holland, die Meisterschaft, ich glaube, in der Schweiz und so weiter und so fort. Das heißt, da kriegt man ein Ticket und dann geht man dahin, spielt untereinander.
Und kann das quasi Weltmeister werden.
Ja, das ist nochmal so.
Also in Anführungszeichen.
Genau, das ist nochmal so ein Special-Event für sich. Und parallel zu diesem Turnier laufen dann praktisch dieses Double-Turnier. Also es sind immer mehrere Turniere, die dann nebeneinander laufen am Donnerstag und Freitag. Und am Samstag, Sonntag ist dann wirklich nur dieses Main-Event. Vielleicht nochmal so ein bisschen kurz drauf eingehen, wie wir uns aufgestellt haben. Also ich hatte hier Assault on Lorien gespielt gehabt, weil die Liste mir halt einfach Spaß gemacht hat. Es war zwar noch ein bisschen schwierig, weil 3 Tage vor Listenabgabe das FAQ rauskam. Ne? In der letzten Podcast-Folge, wir haben es aufgenommen. Und 2-3 Stunden später kam dann dieses FAQ raus. Und ja, letztendlich, da, sagen wir mal so, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil ich da plötzlich irgendwie 18 Orks mit Speer gebraucht habe.
Ja, da war es vielleicht ganz gut, dass die Aufnahme schon vorbei war, ne?
Ja, war tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Im Endeffekt war dieses FAQ nicht so unfassbar problematisch für die Liste. Sie bekommen große Probleme, wenn sie gegen jemanden spielt, der viel, also mal sowas wie Rohan mit Wurfspeeren oder so, wird für die Liste ein großes Problem, weil jetzt mehr als die Hälfte der Modelle auch diesen +1 Verwundungsbonus und der Gegner bekommt +1 Verwundung, wenn er deine Modelle angreift. Das war ja vorher, hast du irgendwie 90% Goblins gespielt, da ist das nicht passiert. Jetzt sind die Orks da sehr angreifbar, was das angeht. Und auch, dass Mutzgur letztendlich der Armeeanführer sein muss, ist ein bisschen schwieriger, bei dem musst du manchmal ein bisschen weiter vorne haben. Bei Trusak ist es ja meistens ziemlich egal gewesen. Er konnte von relativ weit hinten operieren. Ja, das war dann meine Liste gewesen. Wir können das nachher nochmal so ein bisschen gegenhalten, neben das, wie Kylie's gespielt hat. Hat das ein bisschen anders gespielt, die Liste. Und im Main Event haben wir Saurons Mund gespielt mit Goroth. Das war dann die Armee von der Laura. Das waren 2x 350 Punkte und ich habe noch den geflügelten Schatten mit Hexenkönig oben drauf und einen Haufen Krieger mit dabei. Und waren zusammen 40 Modelle, weil bei diesem Double, wenn ihr euch mal die Szenarien anschaut, dann ist es super oft so, dass man getrennt aufstellt. Deswegen ist es sinnvoll, dass beide Armeen halbwegs für sich auch noch irgendwie was leisten können. Tobi, wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr gespielt?
Aber wir haben eigentlich sehr erfolgreich auf dem Double, der Christian und ich, eine All-Mounted-Liste gespielt. War so ein bisschen eine Underdog-Liste, finde ich. Also das war Theo, den mit Gambling und Mary auf Pony. Ja, den Spiel kann man auch noch auf Pony spielen. Er hatte insgesamt, der Christian, das war das Rohan-Kontingent, 6 königliche Wachen mit Wurfspeer und Schild beritten. Und mein Kontingent war im Endeffekt Imrahil mit 3 Rittern von Dol Amroth und Forlong mit 2 Rittern von Dol Amroth, also auch beritten mit Schild und Lanze. Größtenteils sozusagen mit K5. Wir sind, was ich fand, auch relativ häufig auf All-Mounted-Listen auch mitgekommen. Also ich glaube, 2-mal sind wir gegen Rohan und auch 1-mal gegen Bruchtal All-Mounted. Und dagegen sind natürlich die Lanzen waren sehr, sehr gut. Seine Wurfspeere waren auch mit sehr, sehr hilfreich, vor allem gegen Zu-Fuß-Truppen, die jetzt dann auch mit angeraten sind. Und wir sind auf Platz 16 gekommen. Wir hatten im Endeffekt 2 Niederlagen, 4 Siege. Also hat richtig, richtig Bock gemacht, auch mit dem Christian zusammen zu spielen. War sehr, sehr schön gewesen, haben uns auch richtig eingegroovt. Das waren einmal, ich glaube, wir sind 2-mal gegen die Bären angetreten, gegen die legendäre Legion. 1-mal davon haben wir gewonnen, 1-mal haben wir verloren. Ist schon natürlich mit All Mounted ein bisschen schwierig. Man muss natürlich auch wirklich gucken, das, was wir am Anfang im ersten Spiel haben wir leider verloren. Da haben wir an einer Stelle einen Aufstellungsfehler mitgemacht und das hat uns dann natürlich dann im Endeffekt dann auch den Sieg dann gekostet, weil wenn du mit All Mounted einen Aufstellungsfehler machst und dann in den Nahkampf gezwungen wirst, obwohl du es nicht willst, ist das fatal. Das haben wir dann auch versucht, in den nächsten Spielen dann auch mit auszugleichen, was eigentlich auch recht gut funktioniert hat. Und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Im Last Qualifier, das habe ich eigentlich mehr auch als Trainingsturnier für die Liste mitgenommen, bin ich mit der legendären Legion vom Drachenkaiser mit angetreten. 35 Modelle, Drachenkaiser, Drachenritter, Rogier und meinem Liebling des Turniers, meinem runischen Kampfdrachen. Ich habe mich sehr in das Profil verliebt. Das ist ein wahnsinnig spaßiges Profil, hat sich schön gespielt. Beim Last Qualifier waren es, glaube ich, 2 Niederlagen, 1 Sieg, 1 Unentschieden, also eher so gemischt. Und dann im Main Event lief es dann eigentlich auch besser. Da waren es, denke ich, 3 Niederlagen, 3 Siege. War so mal zufrieden. Was ich aber ändern würde, wäre, ich würde versuchen, Rotabi anstelle vom Drachenritter reinzukriegen.
Vielleicht erstmal so eine kleine Regelfrage für Michi. Michi, stell dir mal vor, Baumbart kommt an den Drachenkaiser ran.
Ja.
Es war nicht Baumbart. Wie heißt der eine End, der Hieb kann?
Buchenbein.
Ja, genau, Buchenbein.
Gut, dann schilder du mal die Situation besser, Tobi. Du warst ja direkt dabei. Ich fand's super.
Ja, ich war direkt dabei. Ich habe jetzt noch Flashbacks davon. Im Endeffekt, ich habe vorher leider schon meinen Drachenritter verloren gehabt und musste natürlich mit dem Drachenkaiser etwas machen und bin dann gegen Buchenbein angetreten. Beide in Hieb angesagt, beide sind auf K10 dann im Endeffekt gekommen, trotz Elbenklinge leider den Roll-Off verkackt. Was würdest du sagen, die Spezialattacke, die Spezialmonsterattacke der Ents ist ja im Endeffekt, dass die ein Modell nehmen können und so einen Rum-Umschlag machen können.
Ja.
Und er hat den Drachenkaiser genommen, von seiner Sänfte runtergeholt und fröhlich auf die umstehenden schwarzen Drachen eingeprügelt. Habe ich nicht gewusst, dass das geht.
Ich hätte doch gesagt, das geht nicht. Ich habe
geguckt wie ein Eichhörnchen.
Ich hätte tatsächlich.
Also wir haben den Judge gefragt und der Judge hat eben gemeint, es ist möglich, ihn zu nehmen, weil es ist an sich ein Man-Sized-Modell. Weil eigentlich dann steht ja drin, dass, glaube ich, solche Monsterattacken auf ihn nicht zählen. Aber nachdem das eine gesonderte Attacke ist, hat der Schiedsi entschieden, dass das möglich ist.
Da muss ich aber sagen, das würde ich sehr stark in Frage stellen, weil dann ist jedes Reitermodell Man-Sized. Weil ein Man-Sized Modell oben drauf sitzt.
Ja.
Aber kannst du nicht auch von einem Reiter den oben runternehmen?
Nein, Man-Sized bedeutet zu Fußmodell. Das ist vollkommen egal, was da oben sitzt, weil sonst könntest du ja zum Beispiel auch mit einer Kriegsfledermaus plötzlich die Reiter oben runternehmen oder könntest mit einem Dein einen Reiter umhauen, weil der Reiter oben ist ja Man-Sized. Ja. Nein, das geht nicht. Man-Sized definiert die Größe, also die Base mit 25 mm.
Ja. Auf jeden Fall die also Entscheidung des Schiedsrichters war, kann runtergenommen
würde ich nicht sagen,
und in der Runde war.
Du kannst ein Reitermodell nicht vom Pferd trennen.
Ja.
Ja, es ist ja kein Kavalleriemodell. Das Problem ist, dieses Modell hat in solchen speziellen Fällen noch so ein paar Streitpunkte, weil es hat zwar eine sehr große Base, es zählt aber nicht als Kavalleriemodell, es hat das Infanterie-Keyword, das war eben so der Streitpunkt. Natürlich muss ich mich dann den Anordnungen des Schiris richten, werde ich auch mitmachen, aber ich habe dann auch den Schiri geholt und habe dann gesagt, du pass auf, wie schaut denn das hier eigentlich aus? Weil eigentlich steht auch drin, dass solche brutalen Monsterattacken da eigentlich auch nicht mit gehen. Und ja, war eindrucksvoll, das Szenario.
Also was man halt sagen muss, ist natürlich nochmal ein Spezialfall. Aber dieses Modell ist an sich echt problematisch. Ja? Also wir hatten zum Beispiel auch eine Situation, wo ich letztendlich Ashrak in den Kaiser hab rennen lassen und der ist dann paralysiert worden, aber im Endeffekt hat sonst alles, also da war es relativ klar, es passiert nichts. Der liegt halt dann oben auf seiner Sänfte, aber die ganzen anderen Effekte, also im Endeffekt fast alles, was er als Effekt hat, sind passiv und es funktioniert dann trotzdem. Das heißt, auch eine Paralyse auf diesen Drachenkaiser ist ziemlich egal, wenn du nicht gerade mit ihm im Kampf bist.
Aber ist es nicht ein Zauber, der auf das gesamte Modell wirkt?
Nicht, dass ich
wüsste. Weil dann müssten ja die Träger sich ja genauso hinlegen und dann wäre ja dismounted.
Ich glaube nicht. Du kannst die Träger auch nicht einzeln anziehen. Die funktionieren ja sozusagen so als Mount an sich. Also ich kann es dir nicht wirklich sagen. Der Punkt ist genau, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Fierce paralysiert, am Ende des Zuges, wie viele Würfel darf er dann letztendlich werfen? Einen oder sieben?
Zehn.
Also ein für sich plus nochmal sechs weitere für jeden Träger? Oder wie ist das zu verstehen? Also müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, aber es gibt einen Haufen Fragen bei dem Modell, die sehr seltsam sind. Zum Beispiel kam da noch einer an und hat gemeint, ah ja, das Modell, ich meine im Endeffekt, das ist so hoch, das kann wahrscheinlich auch praktisch so eine kleinere Ruine halt einfach überspringen. Ist ja gar kein Problem.
Kann es nicht, weil zum Beispiel beim Kavallerie-Modell zählt auch das Pferd, also in dem Fall wird der Träger zählen. Es geht ja nicht darum, um die Hälfte des Größten des Modells, sondern das...
Ist ja kein Kavallerie-Modell.
Ja, es ist ja Infanterie.
Richtig, das heißt, es zählt die Hälfte der Höhe.
Also, da ist fürs nächste FAQ noch ein bisschen Erklärungsbedarf.
Aber volle Kanne, also sie haben den ja diesmal fast komplett ausgelassen. Ja, in vielerlei Hinsicht ist das FAQ gut gewesen, ohne es jetzt genauer zu diskutieren erstmal. Aber dass man den so vernachlässigt hat, schwierig. Ich habe mich auch mal mit James, also dem Veranstalter von der ADACON, unterhalten. Und der hatte auch gemeint, also sowas wie zum Beispiel den Eisenberg-Streitwagen, den bringt man nicht mit auf ein Turnier, weil da ist so gut wie nichts klar. Also der sagt, das ist ein Modell, das hat eigentlich auf dem Turnier nichts zu suchen. Weil da so viele Sachen sind, die absolut nicht klar sind, wie das funktioniert. Ne? Liebe Grüße an Byron, der sagt das ja auch, der fragt ja auch permanent bei GW nach, dass sie das mal klären. Und so sind Sachen auch beim Drachenkaiser teilweise echt schwierig.
Er hat auch gemeint, die Judges sind eigentlich immer recht froh, wenn keine Liste eingereicht wird mit Eisenberg-Streitwagen. Dann ist das Ganze entspannter.
Vielleicht nochmal so ein bisschen... mal so, um die Gegenthese zu dir aufzustellen. Ich glaube, ich bin nicht der Meinung, dass die ADACON vor allem eine Convention ist. Ich finde, die ADACON war viel mehr ein reines Turnier, als ich gedacht habe. Weil für eine Convention müsstest du viele Sachen nebenher noch haben. Was war neben den Turnieren an sich? Na gut, das Chaos in Ader, das war ganz cool. Ja, das war so, man hat die Double-Spiele gehabt und am Ende von diesem Double-Turnier hat man dann sich nochmal zusammengesetzt und habe dieses Chaos in Ada 2 Stunden gespielt. Das war ganz entspannt. Dann gab es ja nochmal von dem SPG-Magazin gab es ja dann nochmal so eine kleine Präsentation. Das SPG-Magazin hat einen kleinen Stand gehabt und Generation Shift hat einen kleinen Stand gehabt. Aber das war's. Mehr gab es nicht, was irgendwie Richtung Convention oder sowas ist. Ne? Also was außerhalb des Turniergeschehens war. Ansonsten nur Turnierspiele gehabt. Und dann denke ich mir so, ja okay, du hast das Pub-Quiz gehabt. Stimmt, das war cool. Aber das hast du auch tatsächlich bei sowas wie einer DM oder bei anderen größeren Turnieren in Deutschland teilweise. Also fand ich jetzt nicht so, dass das so richtig Convention ist, sondern ich fand schon, dass das 4 Tage durchgeballert oder 4-5 Tage durchgeballert, vor allem Hardcore-Turnier erstmal ist. Ob man jetzt sagt, das ist kompetitiv oder nicht, das ist nochmal was anderes. Michi.
Wie war das dann eigentlich vor Ort? Hat es da sowas gegeben wie Ausstellungen oder ähnliches? Weil es wäre eigentlich eine mega coole Location, wo du jetzt sagst, okay, Fremdhersteller werden natürlich nicht gern gesehen sein, aber sowas wie Basing-Material, Geländebau, vielleicht auch sowas wie Malworkshops oder professionelle Maler, war sowas vor Ort?
Tobi, mach du mal.
Im Endeffekt der Matt von Generation Shift, kennt bestimmt jeder, wenn er auf Facebook oder sowas mitschaut, diese gegossenen Resin-Bases. Der war mit vor Ort mit einem Malstand sozusagen, wo er mit einem Kollegen, ich weiß aber nicht, wer das gewesen ist, dann noch mit gemalt hat, auch ein bisschen so ein Battleboard mit präsentiert hat und sein Sortiment an Bases, das war mit vorhanden. Dann der Damien und der Thomas vom SPG Magazine, wie ja der Björn schon gesagt hatte, hatten auch mit ihren Stand einmal einerseits für ihre SPG Magazine. Also wer es nicht kennt, das ist ein Middle-Earth-Fansign. Bei Fans for Fans ist der Titel im Endeffekt. Da sind wir jetzt bei Ausgabe 14, denke ich. Die haben jetzt auch dieses Jahr Jubiläum mitgehabt. Ganz cool, schaut da mal mit rein. Könnt ihr auch über die 2 direkt mitbestellen. Über E-Mail kommt man gut ran. Sehr schönes Material. Die hatten aber auch Gelände und teilweise so kleine Dioramen und Miniaturen ausgestellt. An was ich mich noch erinnern konnte, das war halt 2018. Da war damals Games Workshop noch selber mit einem Stand damals gewesen. Zum Verkaufen, also nicht nur die Herr der Ringe GW-Sachen, sondern es war Forge World, gab aber auch ein bisschen was an Warhammer 40k und Age of Sigmar damals, für die, die es mit wollten, auch mit Farben, Pinseln und ich glaube auch Element Games heißt der Shop, denke ich, war damals auch mit vertreten. Also das war dieses Jahr schon kleiner. Wir haben uns da auch mit dem Fabi und mit dem Frederik, die waren bei uns auch noch mit zusätzlich, neben dem Christian Bosold, Laura, Björn und mir im Team mit gewesen. Die kennt man jetzt leider nicht von der deutschen Turnierszene, weil die am Wochenende meistens recht viel zu tun haben, aber die lassen sich's nicht jemand seit Jahren auf die Adacon. Das ist eigentlich ihr großes Event, wo sie jedes Jahr dann mit hinfahren. Die sagen aber schon, dass das seit ein paar Jahren schon, also ich glaube seit vorletzten Jahr oder so, schon nicht mehr Usus war, dass die da leider mit dabei sind. Aber da gebe ich dir recht. Also es war vor allem Turnier. Für mich war es halt einfach aufgrund der Länge jetzt nicht wie so ein einzelnes Turnier, aber ja, nochmal so eine zusätzliche Ausstellung war es leider nicht gewesen. Was wir aber gemacht hatten, war, dass wir sind ja schon am Samstag angereist und haben uns das nicht nehmen lassen, nach Nottingham in die Warhammer World zu gehen.
Ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, auf die Warhammer World, was ist die und so. Ich würde vielleicht nochmal kurz auf das eingehen. Also, wie du sagst, 1-2 Stände waren da, aber das war im Endeffekt eine IKEA-Vitrine, was da ausgestellt war an umgebauten Modellen. Die war richtig cool. Und es
die waren aber auch richtig geil.
Die waren richtig cool. Da waren auch ein paar richtig schöne Dioramen, muss man sagen. Also vor allem dem von Generation Shift. Das und war richtig cool.
Die hatten auch ganz süße Gimmicks, zum Beispiel so Bases, wo du dann gesehen hast, es war wie so ein Kanonenkügelchen, das da gelandet ist, wo du dann gesehen hast, da ist es noch entlang geschrubbert auf der Erde und du konntest dieses Kügelchen von der Base runternehmen. Also da waren richtig lustige Sachen auch dabei, wo man gemerkt hat, da hat er einfach ein bisschen rumgespielt. Mhm. Das fand ich toll.
Es war halt aber sehr wenig.
Es war wenig, ja.
Und vor allem war es, glaube ich, auch erst ab dem, ich glaube, das war ab Donnerstag oder Freitag. Ja. Freitag, glaube ich, erst. Und GW war gar nicht vertreten.
Hin und wieder waren noch Cosplayer da.
Ja, so 2-3 Cosplayer waren mal ab und zu da, aber das war es auch.
Und man konnte sich noch die Chaos in Ada Decks kaufen.
Genau. Also da können wir gleich später nochmal drauf, was es überhaupt ist. Aber GW war gar nicht vertreten so richtig. Mhm. Früher war es ja so gewesen, du hast Pokale, GW hatte Pokale gespendet gehabt, oder auch mal einen Stand. Ja, Games Workshop hat sich insgesamt anscheinend, also das muss seit Corona alles sein, dass das alles ein bisschen ein gewisses Downgrade erfahren hat, ein bisschen zurückgefahren ist, auch was die Anzahl der Leute angeht. Ja, also am Ende des Tages waren trotzdem noch Adacon-Tickets da. Ja, also man hätte auch relativ spontan diesmal hingehen können. Vor, was waren das, 2018, als ich die Tickets damals geholt hatte, das erste Mal, da war das, da gab es einen riesen Run auf das. Ne? Da hast du die kaum bekommen. Ja.
Auch und 2019 waren die instant weg.
Genau, das ist jetzt nochmal was anderes. Und auch die, und ich muss auch sagen, das Adacon hat echt Spaß gemacht, aber da werden wir auch nochmal zukommen, die Qualität ist in mancher Hinsicht nicht unbedingt das, was man vielleicht von dem einen oder anderen Turnier in Deutschland gewohnt ist. In dem Fall vielleicht GW hat sich komplett rausgezogen aus dem Ganzen. Es gibt keine Pokale mehr von GW. Ne, diese schönen Pokale zum Anmalen und weiter gibt es nicht mehr. GW auch waren nicht mehr mit einem Stand vertreten oder sowas. Es gab auch nicht mehr so, dass man jetzt sagt, irgendwelche Ankündigungen oder so. Ja, also zum Beispiel, Tobi, du bist ja davon ausgegangen, dass safe irgendwann bei so einer Präsentation abends oder so nochmal was rauskommt.
Ja, irgendein Release oder so halt, ne?
Ja, irgendein Release ist ja dann nicht passiert. Auch weil ich gehört habe, ich glaube, der Fabi hat es erzählt, dass da Games Workshop sowas nicht mehr macht, weil bei irgendeinem 40k-Event oder so weiter da auf der Bühne zu viel gesagt wurde, zu viel durchgestochen wurde und man das mittlerweile jetzt einfach nicht mehr macht, diese Art von Präsentation. Das heißt, GW war da ziemlich raus. Es gab zwar immer noch diese Bedingung, dass man nur GW-Models hat, aber sagen wir mal so.
Da ist man ziemlich lax mit umgegangen.
Ja, ziemlich lax ist gut. Die Best Painted Armee, Tobi, du hast gesagt, die bestand zur Hälfte aus Davel-Miniaturen.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, welche Armee das war. Das war auf jeden Fall ein großes Anno-Kontingent mit dabei. Und es war, denke ich, Davel gewesen. Ja. Sehr, sehr schön bemalt, non-metallic. Das haben, glaube ich, dieses Jahr, ich glaube, in den letzten Jahren haben es auch die Jungs aus den Niederlanden haben das Best Painted übernommen. Das haben die eigentlich ganz cool gemacht. Man konnte die Best Painted Army mit abgeben, die man halt einfach mit zu dem Contest mit abgeben möchte. Und die haben das dann auch fotografiert und dann auch nochmal für die anderen Teilnehmer so ein bisschen ausgestellt.
Ja und nein. Weil du hast keine Möglichkeiten gehabt, auf diese Bilder zuzugreifen oder die irgendwo zu sehen.
Wer hat das eigentlich beurteilt, ob etwas Best Painted ist?
Der von Generation Shift. Also schon durchaus...
Ja, wobei ich finde es immer schwierig, weil du musst nur halt mal einen Geschmack nicht treffen und bist raus. Da fände ich schön, wenn es eine etwas größere, ich nenne es mal Jury gäbe oder sowas.
Oder dass du halt kombiniert hast. Das hat mir auch schon mal gemacht, dass du praktisch die Stimmen der Leute, die da sind, genommen hast. Plus halt praktisch einfach nochmal eine Jury-Wertung, die auch noch mit reingeht. Ich muss sagen, Best Painted war sowieso, formuliere ich es mal, freundlich, eine Beleidigung für jeden Maler bei der Adacon. Es gab einen Best Painted-Preis. In Summe einen.
In Zahlen.
Einen für alle Turniere. Und es gab auch keinen Zweitplatzierten, es gab auch keinen Drittplatzierten. Und als der Preis übergeben wurde, wurde auch nicht, man hätte die Möglichkeit gehabt, hat einen großen Beamer gehabt, da die Armee irgendwie nochmal zeigen.
Weil es wurden ja schöne Fotos gemacht.
Ja, ich habe sie auch nicht bei Facebook oder sonst wo gesehen. Also im Endeffekt ist der Best Painted sowas von unrelevant gewesen bei der Adacon. Fand ich schon schwierig, weil es ein wichtiger Teil des Hobbys ist. Klar, nicht jeder kann damit immer was anfangen und so weiter. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber ich finde es halt schwierig, wenn es für jedes, keine Ahnung, es gibt, weil es gab irgendwie 18, 19 spielerische Preise über alle Turniere hinweg und es gibt einen einzigen Best-Painted-Preis.
Ich finde es halt auch schwierig, damit motivierst du deine Leute halt auch nicht dazu, irgendwas schön zu malen oder sowas, sondern einfach vollklatschen, dass es halt irgendwie spielbar ist, fertig, aus, bumm.
Ja, das ist ja auch immer das, was ich sage, bei so einem großen Turnier musst du mindestens 3 oder 4 Plätze Best-Painted prämieren, weil es gibt immer einen, der mit so einem krassen Non-Metallic-Kram oder sonst was ankommt.
Und da kann man dann halt nicht anstinken.
Da kann man nicht anstinken, aber es reicht vielleicht für Platz 2, 3 oder 4 und da motivierst du die Leute dafür wenigstens zu arbeiten. Also, weiß ich nicht. Wie siehst du das, Tobi?
Ja, es ist, ich muss sagen, es wäre natürlich cool gewesen für die einzelnen Events, da noch jeweils ein Best Painted oder sowas zu haben. Aber ich denke halt vor allem, Corona hat da wahnsinnig reingedrückt. Wenn ich mich erinnere, 2018 gab es ja auch noch so, so Sonderpreise für, ich glaube, der beste böse Herr-der-Ringe-Armee-Spieler und solche Sondersachen gab es da auch noch. Ich glaube, da gab es auch noch mehr Best Painted. Da haben damals auch mehr nochmal teilgenommen gehabt. Ich glaube, das ist einfach, wo man dann sagt, das muss jetzt einfach erst einmal hochfahren wieder, das Ganze. Da hat Corona schon ziemlich seine Spuren durchgezogen. Und es ist, finde ich, krass, wie für, die haben ja, glaube ich, ein Team vor 4, 5 Leute, die das Ganze eigentlich mit auf die Beine stellen, das Adacon-Team. Also den Kopf, den man ja eigentlich da vor allem kennt, ist ja der James. Respekt, dass die so ein Riesending mit so einem kleinen Team so mit aufziehen, habe ich größten Respekt davor. Und klar, bei so einem großen Event wäre es natürlich einfach auch mit schön, wenn dann halt einfach für jedes einzelne Event gab es ja auch, ich glaube, die besten 3 haben einen Pokal und eine Medaille oder nicht unbedingt einen Pokal, sondern, wie so ein kleines, ja, in so einem Bilderrahmen eingefasste Urkunde mit Glas, wo dann sozusagen dann der Platz und das jeweilige Event mit drauf stand, mitbekommen. Ich denke, fürs Best Painted ist, denke ich, auch, dass die Stände so, dass das einfach leider so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich denke, das ist einfach Corona noch bedingt und geschuldet. Das muss erst, denke ich, wieder hochfahren.
Lass ich halt nicht gelten als Entschuldigung, muss ich sagen. Es ist überhaupt gar keine Arbeit in dem. Also, wenn ich so ein großes Event mache, und hab so wenig Leute, dann entweder mach ich es richtig oder ich mach's gar nicht. Ne? Also, mir hat die Adacon-Tour Spaß gemacht, aber da gibt es so ein paar Sachen, die ich halt nicht verstehe, weil die kein großer Aufwand sind. Ja, es ist kein großer Aufwand zu sagen, okay, man prämiert noch den 2. und den 3. Platz bei Best Painted. Das ist auch kein großer Aufwand, wenn man dann die Bilder bei Facebook hochlädt oder auf dem großen Beamer zeigt, damit man mal sagt, guck mal, hier sind die Armeen.
Oder selbst wenn man nur sagt, hier, wir hatten die Wahl zwischen X Armeen, das waren die 3 Frontrunner, und haben uns schlussendlich für diese entschieden.
Genau, das wäre, das einfach dem ein bisschen Zeit, ein bisschen Raum mal geben. So hatte ich halt einfach so, ja, weiß ich nicht, ich fand das halt einfach eine Beleidigung für alle Leute, die sich halt Mühe mit ihren Armeen geben. Und da lasse ich auch Corona nicht gelten. Weil das ist jetzt die 2. Adacon, jetzt seit 2020. Und ich meine, guck mal, Tobi, wir beide machen Turniere mit 50, 60 Leuten. Und da gibt es auch halt eben mal Best Painted 1, 2, 3 als Preis zum Beispiel. Das ist gar kein großes Problem. Und vielleicht, um das nochmal ein bisschen für die Leute, die nicht da waren, zu sagen. Die Pokale, das sind Pokale aus dem 3D-Druck mit ziemlich großen Abständen bei den Filamenten letztendlich. Und es gibt keine Sachpreise. Das muss man halt auch sagen. Klar, gut, nicht jeder will Sachpreise und so weiter und so fort. Ich will es aber nur nochmal gesagt haben. Also wir haben hier einen ganz anderen Standard, als es zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt die kommende reine Schmeißschaft, da werden die Plätze 1 bis 10 spielerisch prämiert beim 60-Mann-Turnier und es gibt Best Painted 1 bis 3. Ja, und da sind auch Sachpreise und so weiter mit dabei. Und
bei jetzt hast du schon wieder gespoilert, Björn.
Ja, habe ich gespoilert, Mensch. Aber das ist schon okay. Mir geht es aber vor allem hier um den Vergleich. Und ja, die sind zu wenig Leute. Die hatten auch nur einen Judge. Bei einem 170-Mann-Turnier.
Bei einem Turnier, wo zwischenzeitlich 70 Spiele gleichzeitig waren.
Ja, bei einem 70-Mann-Turnier hast du 85 Spiele gleichzeitig. Ja. Das war viel zu wenig. Und ja, das ich mag den James auch total. Und es ist immer noch krass, dass die mit so wenigen Leuten sowas organisiert bekommen. Aber man merkt es. Man merkt es in ganz vielen Ecken und Enden. Man merkt es bei den Preisen, man merkt es bei den Judges und man merkt es auch beim Gelände. Ja, also Gelände ist kaum vorhanden. Gut, das hat natürlich große Vorteile zum Zusammenpacken und so weiter, aber jetzt mal im Vergleich zu so einer bayerischen oder zu so einer baden-württembergischen Meisterschaft.
Wobei, es gab Tische, die hatten krasses Gelände und je später es im Turnier wurde, desto mehr haben sie gefühlt auch aufgerüstet.
Ja, da kamen dann nochmal Sachen dazu, aber man darf, wenn ihr auf die Adacon fahrt, erwartet nicht, dass ihr groß irgendwie Gelände habt, Beschussarmeen haben wir große Vorteile. Tobi?
Ja gut, das mit dem Gelände, das stimmt, aber ich habe so den Eindruck, wer derjenige unter den Zuhörern und jetzt auch hier, der manchmal auch in der JDHL mit nachguckt, ich habe den Eindruck, die Engländer spielen mit weniger Gelände im Vergleich jetzt zum deutschsprachigen Raum. Wenn man sich da manchmal auf den Fotos von Turnieren, wenn da mal was hochgeladen wird, dann finde ich, sieht man da weniger Gelände im Vergleich zu uns. Aber gut, es ist halt einfach auch, muss ich sagen, es ist eine Massenfrage. Wenn du sagst, du hast jetzt 100, ich sage jetzt mal 170 Leute, die jetzt damit teilnehmen, dann hast du hier knapp 75 Tische, die du damit bedienen musst, die du auch vollstellen musst. Das musst du natürlich auch erst einmal logistisch. Ich glaube aber, ich bin mir auch nicht sicher, von wem die Tische alles kommen, ob da nicht trotzdem Warhammer World Mess dazugegeben hat. Da hatte ich den James auch nicht gefragt gehabt. Was sich ja auch bei uns immer mehr etabliert hat, was natürlich auch den Preispool deutlich angehoben hat, ist einfach auch das Sponsoring. Ja, wo man sagt, das hat man halt einfach in Deutschland mehr. Und zwar jetzt halt nicht GW-abhängig, sondern Passspiele, Games Island.
Ja, aber Tobi, wenn du dir andere Turniere anschaust in Großbritannien, die haben coole Preispools. Die sind nicht so Figuren fokussiert wie jetzt bei uns, sondern bei uns sind ja oft dann tatsächlich Modelle von Games Workshop oder für Alternativhersteller, die haben dann manchmal so Schwerter oder sonstige DVD-Boxen und Bücher und keine Ahnung was. Aber es ist jetzt nicht so, als ob es bei den Engländern nicht Usus wäre, dass du auch letztendlich Preispool hast.
Und nee, das ist nicht. Aber da steht der Fokus auf dem anderen. Und wenn du dir guckst, das ist ja ein Ballsaal, den die da gemietet haben, weil sonst kriegst du ja die ganze Menge an Leuten gar nicht unter. Ne? Also ich denke, die werden auch ein gewisses Kontingent an Ausgaben mit haben. Und wir haben es ja selber gesehen, Manchester ist jetzt nicht billig. Und ich glaube auch, der Saal ist nicht billig, dass du halt einfach auch diese Größe überhaupt mitmachen kannst. Ich glaube, das wird dann halt einfach auch sein, wenn sich der GW auch als Sponsor, da bin ich jetzt aber auch nicht so tief drinnen, da halt einfach auch mit nicht so reinhängt, dass da halt einfach auch an mancher Ecke gespart werden muss, was ich dann auch verstehen kann. Und ja, es sind halt einfach, klar, die GW-Pokale damals waren sehr, sehr schön. Also die GW-Pokale sind ja auch für Herr der Ringe, die sind sehr, sehr schöne Pokale, die man da auch wunderschön bemalen kann. Aber gut, man kriegt ja trotzdem eine Urkunde, man kriegt trotzdem einen Pokal für das, was man jetzt die World Championships damit gewonnen hat. Also honoriert wird's, aber klar, Sachpreise gibt's in dem Fall jetzt halt nicht, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland.
Ja, mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt sage, Hauptsache Sachpreise oder so, sondern mir geht es einfach darum, und im Vergleich, dass man das auch mal einfach mal, weil es ist kein großer Aufwand in dem Fall. Naja, Michi.
Ich glaube, was man da nämlich wirklich in den Fokus nehmen muss, wenn man sich das anschaut, was da Tobi eben gesagt hat bezüglich, dass sich Games Workshop, beziehungsweise ihr gesagt habt, dass sich da Games Workshop so zurückgezogen hat, ist wahrscheinlich ganz stark noch der Faktor, sie sind noch in irgendeiner Form mit drin, weil sonst würde man das nicht überall sehen, auch bei Warhammer Community und dergleichen. Das heißt, die haben einen gewissen Fuß in der Tür und gleichzeitig, wenn sie abspringen, kannst du aber nicht bei irgendwelche anderen Shops oder ähnliches fragen um Preise dergleichen, weil es geht ja nicht nur mit Sachen wie ich gesagt habe, Sachpreise wie Figuren oder sowas, sondern es kann ja auch eben sein, sowas wie Schwerter und Co. Und das haben wir halt einen riesen Vorteil, dass bei uns die Ladenlandschaft so stark ist und so community-freundlich. Ja. Wer kriegt denn schon was von Games Workshop? Wir kriegen, was wieder Tobi gesagt hat, von Games Island, von Sidequest Store, von Passspiele, von Kobold Nest, einfach alles, was irgendwie Zombie-Zeit und Co. Ich weiß gar nicht, es gibt 100.000 Hersteller, Zwergenfürst zum Beispiel im Norden und so weiter. Es gibt so viele Shops, die Turniere supporten und zwar nicht nur mit der einen Sache oder wo du dann zusätzliche Sponsorings kriegst oder Location und sowas. Ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist in der Form.
Ja. Ja, ich meine, und es stimmt schon, es gibt ja am Ende des Tages Pokale und so weiter und so fort. Ne? Mir geht es nur darum, ich war jetzt das erste Mal auf dieser ADA-Con und ich gehe da natürlich mit gewissen Erwartungen auch hin. Ne? Ja, weil ich ja letztendlich dann auch mein, seit einigen Jahren hier in der Turnierszene auch aktiv bin und auch die entsprechenden Turniere auch besuche und auch sehe, okay, was sind die Standards, die man hier halt einfach auch anlegt, was man hier gewohnt ist. Und wenn du dir dann einfach mal ansiehst, dass du gehst irgendwo auf ein Zweitagsturnier oder auf ein Eintagsturnier, dann hast du schon mal wirklich schönes Gelände. Und wirklich bei eigentlich jedem Turnier, wo ich mal in Deutschland ist, hat man wirklich schönes Gelände. Und das muss eher die Ausnahmen raussuchen, wo weniger schönes Gelände ist. Und dann spielst du auf der Adacon und hast dann diese GW-Zäune, die nicht mal bemalt sind.
Und du denkst so, boah, krass, Adacon. Und dann das.
Ja, da hast halt wirklich, du hast halt wirklich dann da so einen GW-Zaun, der in Grau gehalten ist, nicht mal bemalt, gar nichts. Oder dann einfach eine Farbschicht drauf. Und natürlich, wenn das von einer Person, eine Person soll dann irgendwie 85 Spieltische stellen. Klar, das ist halt wirklich schwierig. Es ist halt die Frage, gibt es da keinen anderen Weg, das irgendwie dann noch zu bestücken oder sonst wie? So, jetzt war zuerst, ich glaube, Tobi.
Ja, gut, ich sag mal so, gut, das Gelände ist ja eine Sache, es ist ja das, was, finde ich, auch die Adacon sehr ausmacht, ist einfach das Feeling und das Community und die Community dort, die sich da halt einfach trifft, also internationales Parkett, wir haben Leute aus Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien, einige Amis waren mit da, Australien mit der Kylie, natürlich auch ein großer Teil der englischen Community war mit, also das war einfach schon sehr, sehr interessant und war auch richtig cool, wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, dann auch generell einfach auch dann zum Beispiel Würfel ausgetauscht hat. Das war schon ein sehr, sehr cooles Feeling. Und ich denke, viele gehen auch vor allem für dieses internationale Feeling, internationale Community einfach mit hin für dieses Erlebnis. Und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Und ich denke, auch aus dem Grund würde ich auch noch einmal definitiv mit hinfahren. Ich muss bloß schauen, wie es zeitlich ist. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr schön. Man hat coole Leute kennengelernt. Wenn man auch ein bisschen sich die Podcasts und YouTube-Channels im englischsprachigen Raum so ein bisschen kennt, hat man da auch viele Gesichter gesehen, die da gekommen ist. Waren auch viele, die auch gefilmt hatten. Ich habe zum Beispiel den Alex vom Battle Camper, gegen den bin ich angetreten. Am Sonntag war auch ein sehr, sehr cooles Spiel, ist auch mit aufgenommen worden. Und das ist halt schon etwas, wo man sagen muss, das ist halt auch nochmal eine sehr, sehr coole Erfahrung.
Michi?
Bezüglich Gelände muss ich auch, wollte ich nochmal einhaken, und zwar zwei Sachen. Erstens, irgendwie bei den Briten gefühlt, habe ich auch gar nicht das Gefühl, dass die thematische Platten bauen wollen oder haben wollen auf die Tische, weil was ich oft sehe bei den Turnieren, was bei denen halt gespielt werden, das sind ganz oft, ich sage jetzt einfach mal, lieblose Platten, die wenig mit Herr der Ringe zu tun haben manchmal, teilweise auf Age of Sigmar Palaten und dergleichen. Und ich verstehe auch nicht ganz, wenn das die weiß nicht, wie viel der Adacon ist, dann ist ja nicht so, dass ich das erste Mal das Gelände stellen muss. Ich könnte jetzt auch inzwischen, man kann ja mit jedem Turnier zwei Platten dazu machen und so, also irgendwann komme ich auch wieder vor, alles schön. Wirkt halt, finde ich, gerade bei Platten machen meiner Meinung nach die Turniere so besonders, weil man vielleicht etwas hat, was man zu Hause nicht hat. Und drum finde ich es immer schön, wenn die Platten sehr, übertrieben gut sind, wie jetzt beispielsweise bei den Turnieren für die Bayern, wo ich dabei war, auch bei die Berliner zum Beispiel, da waren wunderschöne Platten dabei, wo man einfach Bock kriegt, oder ein Lukas, der sich da den A aufreißt, da hat man ein bisschen das gefehlt im Vergleich, dass ich sage, okay, da gibt sich wer Mühe, damit das auch wirklich, damit man ein bisschen Feeling bekommt.
Ja, oder auch auf der Plassenburg, da sind ja auch, also letztes Jahr waren da ja richtig krasse Platten dabei.
Ja.
Ja.
Ich meine,
da konnte das halt nicht anstinken, das stimmt schon.
Und das ist halt der Punkt, was du auch gesagt hast, Tobi. Die Adacon lebt vor allem von dem internationalen Flair und von den Menschen, die dort sind. Aber abgesehen davon ist jedes andere Turnier in Deutschland besser als die Adacon. In allen Belangen, was Schiedsrichter, was Platten angeht, was Preise angeht, was Pokale angeht, durchgehend. Meine persönliche Meinung, ich würde nochmal auf die Adacon gehen, aber halt auch vor allem wegen dem internationalen Ding.
Die Erwartungen anpassen entsprechend.
Aber da sollte man halt wirklich die Erwartungen auch in dem Fall anpassen. Man darf jetzt nicht hingehen und denken, das ist das perfekteste Turnier von allen.
Das ist der Prototyp.
Ja, ist es nicht. Ist es nicht. Also meine Highlights tatsächlich bei diesem Turnier, neben dem Spiel, die wirklich toll waren, muss man sagen, war das Pub-Quiz. mit Jay Claire.
Ja.
Das war wirklich schön. Das hat er wirklich gut organisiert, muss man sagen. Das war top.
Da können wir auch nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Weil gerade so mit den Schätzfragen, da waren süße Sachen dabei.
Genau, und auch das Chaos in Ada war für mich auch ein Highlight. Das waren wirklich die tollen Sachen, da wo du viel mit Leuten interagierst und so weiter. Also die hat, denkt jetzt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit nur auf der Adacon eintresche, aber da waren halt, um mal so ein bisschen die Erwartungshaltung und auch den Vergleich nochmal zu ziehen. Tobi, du würdest noch was sagen?
Ich glaube, der Michi hat sich vorher gemeldet gehabt, oder?
Nee, der meldet sich gerade gar nicht.
Ach so, okay. Was man ja auch mit sagen muss, Jay Claire hat ja auch mitgespielt. Sowohl, ich glaube, bei den Masters war er mit gewesen. Und Adam Troke, das Urgestein, war auch mit da gewesen. Hat auch mitgespielt.
Ja, du siehst da halt schon wirklich die bekannten Leute von der Community, von der Szene.
Ja.
Die machen das dann tatsächlich natürlich aus.
Aber ja, einfach auch, ich finde es auch schön, dass die halt auch mit teilnehmen. Dass die das auch damit auch von ihrer Seite her mit supporten, finde ich ja auch schön.
Ja, aber ganz ehrlich, wie hoch sind dann die Standards? Also, ne? Michi?
Ich weiß nicht, habt ihr eine Ahnung, was der Jay Claire gespielt hat?
Ja.
Wow.
Jay Claire hat wieder Lorien gespielt hat irgendwo wieder eine obere Platzierung und hat gemeint, das wäre dann mal wieder eine Möglichkeit, um zu sagen, dass Killebon kein Pferd braucht. Ja.
Okay. Na, ich habe nämlich gefragt, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er die Ostlinge spielen wird.
Nö, nö.
Weil das hätten wir nämlich, das wäre nämlich meine Erklärung gewesen, wieso der Kaiser nicht erratiert wurde.
Nee, der Kaiser wurde noch nicht erratiert, weil man den noch eine Weile verkaufen will.
Na, das ist, ich glaube einfach, weil man nicht als Problem sieht. Und wir können ja auch mal tatsächlich so ein bisschen mal auf die Platzierung eingehen, um mal zu gucken, okay, was hat tatsächlich funktioniert und was hat nicht so funktioniert. Da hat ja vor allem der Tobi sich die Sachen rausgesucht. Vielleicht nochmal so ein bisschen kurz auf die Platzierung von mir persönlich, um mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Okay, wie lief es jetzt am Ende des Tages? Ja, also sagen wir mal so, das Last Chance Qualifier, da bin ich 10. von, ich glaube, 54 geworden. Das war ganz angenehm, 3 Siege, 1 Niederlage. Ansonsten war es, sagen wir mal, durchwachsen. Ja, also das Teamturnier, da sind Laura und ich 43. von 57 geworden. Wobei man sagen muss, das war auch echt insoweit bitter, das habe ich noch nie erlebt. Wir hatten den kompletten Freitag in allen 3 Spielen keinen einzigen Roll-Off gewonnen. Das waren 19 Stück hintereinander.
Und mit so einem Hexenkönig machst du dann halt nicht viel.
Genau, mit einem Hexenkönig, mit 2 Caster. Ein Hexenkönig hat in 3 Spielen, ich glaube, der hat 3 Zauber rausbekommen oder so weiter. Weil wir einfach permanent nicht die Bewegung hatten. Wir haben gegen Armeen haben wir verloren. Die niedrigere V, niedrigere K, wir hätten die einfach so platt gemacht eigentlich. Hätten die platt machen müssen. Hätten
wir mal die Inni und oder einen Roll-Off gekriegt.
Ja, also das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, also das waren wirklich 19 Roll-Offs an einem Tag in allen 3 Spielen. Und vor allem im Teamturnier, wo dir die Armeen gesplittet aufstellen musst, wo viel Bewegung und so weiter auch ist. Das war richtig bitter. Das war, also.
Da warst du auch irgendwann richtig angepisst, das hat man dir auch angemerkt.
Ja, weil es halt frustrierend ist.
Ah, ja,
du willst, du bringst eine Armee aufs Board und kannst sie faktisch nicht spielen. Weil du im Endeffekt eigentlich keine Möglichkeit hast, deinen Spielplan irgendwie durchzuziehen, weil du dich nicht bewegen kannst. Naja, wenn du mal sagst, du hast einen Spielfehler gemacht und du hast einmal Pech gehabt, okay. Ja, aber wir haben zum Beispiel ein Spiel gehabt, da hat auch der Hexenkönig 3-mal hintereinander seinen Muttest verkackt.
Einmal mit einer Doppel-1, dann die
1-2
und dann nochmal die Doppel-1.
Ja, 3-mal hintereinander, um Modell anzugreifen. Was halt auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ne? Also das Double-Turnier, ich sag das nicht gerne und ich sag's auch nicht oft, aber das war würfelglückmäßig, war das wirklich das bitter.
Würfelglückmäßig war es für die Katze, aber es war schön, weil wir super viele Leute kennengelernt haben.
Mhm.
Und da waren auch echt süße Leutchens dabei, muss man sagen.
Da waren richtig tolle dabei. Und um vielleicht nochmal auf die Sache am Anfang von Michi zu gehen, vielleicht, weiß nicht, Tobi, ist dir da was aufgefallen, aber ich habe da jetzt nicht von den Nationalitäten groß was gemerkt, dass da unterschiedlich jetzt irgendwie. Also wir haben gegen Franzosen gespielt, ich habe gegen Italiener gespielt, wir haben gegen Briten gespielt, Niederländer.
Ja, es wurde halt viel gewitzelt, es wurde viel gequatscht.
Ja.
Dann war auch immer so die Sache, wenn zwei böse Armeen gegeneinander, ah ja, wer wird denn jetzt die böse Seite? Ach, wir sind historisch sowieso die Bösen, wir sind Deutsche.
Ja,
sowas dann immer.
Ja, also das waren wirklich alles super liebe Leute und da hast du jetzt nicht gemerkt, oh, keine Ahnung, die Franzosen spielen besonders kompetitiv hart oder keine Ahnung, weiß ich nicht, Fußballwitz einfügen, die Italiener, die liegen die ganze Zeit auf dem Boden, die Figuren oder sowas. Nee, also das waren zum Großen, also eigentlich ausschließlich faire Spiele.
Ja.
Tobi?
Ja, definitiv. Also das war, also mit den ganzen, gegen wen haben wir ihn gespielt? Wir haben also im Double gegen Engländer, Amis, Franzosen, Holländer haben wir auch gespielt. War eigentlich alles ganz entspannt. Auch wenn man halt einfach sagt, es geht schon Richtung obere Plätze, dann war man natürlich schon so ein bisschen, ja, nicht angespannt, aber man war dann schon so ein bisschen so, boah, das könnte vielleicht sogar noch für Top Ten und ja. Ähnliches auch mit Langen, aber es war die ganze Zeit durchaus fair gewesen und auch immer, es war immer Zeit und Platz für einen Witz. Also so gesehen war das auf jeden Fall total entspannt. Und beim Last Qualifier sowieso. Also für mich war das wirklich, so gesagt, mehr nochmal so ein Trainingsturnier, weil ich vorher nicht so wirklich die Möglichkeit hatte, großartig meine Armee, ich glaube, die habe ich dreimal vorher gespielt gehabt oder Ähnliches. Dementsprechend war das eigentlich für mich eher noch so eine Trainingssituation, aber war auch total entspannt, kann man gar nichts sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also man darf jetzt nicht denken, dass man, oh, weil es das größte Turnier weltweit ist, dass man da jetzt nur die ganze Kompetitive Spieler oder sowas abbekommt.
Nee, gar nicht. Die unterschiedlichsten Listen, klar, es gibt Listen, die hat man häufig gesehen. Das war einfach Assault und Lorien, Drachenkaiser hat man häufig gesehen.
Bären.
Auch ja. Bären, definitiv. Aber es gab, wie schon gesagt, beim Lost Qualifier habe ich gegen Enz rangemusst, dann war ich auch gegen letztes Bündnis mit Gil Gallert und den Königswachen. Dann gegen die legendäre Legion von Helm Hammerhand, die man ja auch nicht so häufig sieht. Theodens Reiter habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen. Was mich persönlich gefreut hat, die ist, finde ich, ein bisschen aus unserer Turnierszene ein bisschen verschwunden, finde ich.
Mhm. Also ich habe Harad noch ein paar Mal gesehen gehabt, muss ich sagen.
Wen?
Harad.
Harad, ja.
Harad einmal in Verbindung mit Umba, einmal in Verbindung mit dem Verräter.
Ja.
Aber ja, Drachenkaiser am häufigsten tatsächlich. Also ich habe ich hab zwei Spiele gegen Drachenkaiser gehabt. Das eine war ein sehr interessantes Spiel, das andere war, ja mein Gut, ich meine, mit Assault und Lore gegen Drachenkaiser bei Wettstreit der Helden ist ein bisschen witzlos, muss man sagen. Du hast zwar Möglichkeiten, aber das, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Also es waren wirklich lustige Spiele. Wie sah es denn bei dir eigentlich beim Zweitages-Einzelturnier, also beim Main-Event am Ende aus? Wo warst denn du da gelandet?
Oh, da hast du mich jetzt auf den kalten Fuß. Ich glaube, ich war 123 oder sowas, leider dann recht abgeschlagen, weil ich die letzten zwei Matches leider verloren hatte. Also das erste habe ich verloren gehabt, danach hatte ich drei Siege. Nee, Quatsch, ich hatte zwei Siege, war dann eigentlich recht gut dann beisammen, dann noch eine Niederlage und dann die letzten zwei Spiele waren dann auch Niederlagen. Also es war im Endeffekt 4-2. Also ich war nach dem dritten Spiel war ich auf Platz 72 gewesen. Mhm. Ja, und dann im Endeffekt im vierten Spiel hat dann die Niederlagenserie angefangen.
Ja, also
leider ein bisschen dann abgeschlagen, aber wie schon gesagt, es hat trotzdem Spaß gemacht, tolle Gegner gehabt und hat alles soweit gepasst. Wie schon gesagt, meine Liste würde ich dahingehend ändern, dadurch, dass ich mittlerweile finde, dass der Drachenritter doch ein ziemliches One-Shot-Modell ist. Also wenn er seinen Nahkampf verwürfelt oder halt einfach den Hieb nicht hoch genug kriegt oder den Dual-Roll verliert, kann der safe in einer Runde einfach auch weg sein. Mit Rutabi hast du mit Meister der Schlachten auf die 3+ natürlich einfach potenziell, dass du Heldentum dir sparen kannst. Brogi ist, finde ich, Pflicht, Rutabi eigentlich auch.
Brogi ist total mächtig. Also ja. Bei mir war es im Einzel, bin ich am Ende auf dem 65. Platz gelandet. Ich habe im ersten Spiel einen sehr, sehr coolen, starken Gegner gehabt, also wirklich so direkt kompetitiv, wo da aber auch klar gesagt wurde, okay, wir machen das so und so und so, wo wir uns da abgeklärt haben und dann war es super entspannt. Da habe ich von Progi einfach mal schön zwei Beben schön in die Armee quer reinbekommen, konnte ja relativ wenig gegen machen. Der Zauber ist schon brutal gut.
Obwohl ich den am wenigsten genutzt habe. Weil ich habe ja versucht, zweimal zu zaubern, war auf die 5+. Ist es echt schon ein bisschen risky? Aber
geht. Also wenn du, der hat halt jedes Mal 3 Würfel benutzt und die natürlichen 6 darf er ja dann wieder behalten. Das heißt, unter Umständen kannst du halt einfach zweimal mit 3 Würfeln machen und da ist es auf die 5. Wenn du es auch so machst, dass kein Gegner da im Weg ist, der dir widerstehen kann, dann ist das ein safes Ding und dann ist das richtig fies. Also der Zauber ist wirklich, wirklich stark. Wirklich stark. Ja,
klar, das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich habe mehr eigentlich Klingen Zorn genommen. Vor allem auf den Drachenkaiser oder auch mal auf den Drachenritter. Weil mit 9 Stärke, 6 Würfeln killt der Drachenkaiser wahnsinnig viel. Also in den richtigen Situationen. Den Zauber habe ich eigentlich am meisten genutzt.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich habe im ersten Spiel habe ich dann gegen die Liste, das war dann, da habe ich dann verloren. Dann bin ich nochmal gegen Harad mit Verräter ran. War ein bisschen unglücklicheres Spiel, aber hat eigentlich Spaß gemacht. Also ich bin mit 2 Niederlagen gestartet. Dann habe ich 3 Siege hintereinander geholt. Und im letzten Spiel dann bei Assassination gegen hier Thranduil und seinen Sohn, was ein fieses Matchup war, habe ich einen Unentschieden rausgeholt mit 5-5. Das war sehr cool. Das war, würde ich sagen, mit eins der coolsten Spiele, weil das war ultra knapp. Das war super taktisch. Und bei dem Spiel hat man mal richtig gemerkt, erstens, wie stark die legendäre Legion Assault on Lorien ist, aber wie schwer die auch zu spielen ist. Also das ist wirklich, weil du musst halt, ich hatte halt 2 Möglichkeiten gehabt. Natürlich nimmt er zum Beispiel Legolas als seinen Assassin. Ich kann natürlich hinten aufstellen und mit meinem Beschuss seine Elben versuchen zu dezimieren. So viel Beschuss hatte er nicht. Aber das ist halt so ein bisschen die, ja, weniger coole Spielweise, muss man sagen. Oder man stellt vorne auf und geht sofort in die Vollen, weil ich gesehen habe, ich kann theoretisch was an ihn dran stellen, eine Spinne oder so weiter und so fort, wenn ich sie aufgestachelt unsichtbar mache, also praktisch kanalisiert unsichtbar, dann also erstmal aufstacheln, dann kanalisiert unsichtbar an ihn ran und dann ist sein Assassin direkt tot und so weiter und so fort. War der Plan. Das Problem ist, ich habe eine Sache nicht bedacht, dass Ashraq einen halben Zoll zu weit links gestanden hat und dadurch nicht vom Fenster aus die Spinne gesehen hatte. Er durfte sich da in dem Moment nicht bewegen und keine Ahnung was. Also du musst im Endeffekt dann irgendwie 7-8 Züge, ich bewege den nach da, den nach da, den nach da, da, da und da und da. Und das in sehr kurzer Zeit, weil du hast ja nicht um die Zeit. Du hast 2 Stunden inklusive damit auch schon Aufstellung und so weiter und so fort. Heißt, relativ straighter Zeitplan, der meistens funktioniert hat, aber du bist direkt unter Zeitdruck mit dieser legendären Legion und musst das wirklich, also es ist super anstrengend, es macht mega viel Spaß, muss man wirklich sagen, es macht mega viel Spaß, weil es ist was ganz anderes als so, ja, keine Ahnung, ich schiebe meine Schlachtreihe nach vorne und guck mal, was passiert. Du hast super viele Optionen, aber diese Optionen, dadurch wird das Ganze natürlich auch sehr komplex. Je nachdem auch, wie du diese Armee zusammengestellt hast. Sollen wir einfach mal auf die Gewinnerlisten eingehen?
Ja, mit welchem wollen wir anfangen?
Ich würde einfach mal mit denen vom Masters anfangen.
Ja, ich habe es auch gerade schon offen.
Da würde ich nämlich einfach direkt mal mit der von Kylie anfangen. Kylie ist ja eine sehr erfolgreiche Spielerin aus Australien, sehr nette Person. Da haben wir uns auch ein paar Mal unterhalten. Das war auch wirklich sehr spannend, sich mit ihr darüber zu unterhalten, wie sie so die, was für einen Blick sie so auf Assault on Lorien hat. Ihrer Meinung nach ist die legendäre Legion immer noch zu stark. Sie sagt, die wäre mega krass.
Aber die spielt auch sehr anders als du.
Genau, sie spielt auch nochmal deutlich anders als ich. Ich sehe es ein bisschen anders, aber gut, das ist ja halt auch einfach unterschiedliche Meinung. Das Spannende an ihrer Liste ist, also ich habe zum Beispiel bei meiner Liste 5 Helden gespielt. Ich meine, beide spielen wir Mutzgur, Trusak, wir spielen beide den Moria-Goblin-Schaman, wir spielen auch beide den Orc-Captain auf Varg. Die hatten ihm ein Schild gegeben, ich jetzt nicht, aber okay. Ich spiele aber als fünften Helden halt auch noch Ashraq mit dabei. Weil ich halt sage, okay, Ashraq, diesen unsichtbaren Spinnen, das ist teilweise super stark, weil da viele Optionen hast. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so oft eine Figur geopfert wie in diesem Turnier. Einfach Ashraq schön irgendwo ins Randuin reinlaufen lassen und ihn dann paralysieren oder in den Drachenkaiser oder sonst wie. Ist ein valider Spielplan, funktioniert auch überraschend gut. Und damit kann man auch durchaus mal ein gefährliches Modell wegsetzen. Sie verzichtet hier auf den Ashraq, den ich habe, und hat dafür einen weiteren Fledermausschwarm drin, was auch super stark ist, muss man wirklich sagen. Also ein Fledermausschwarm ist eine Gefahr, zwei kannst du kaum kontrollieren. Wir hatten ja auch mal im Double 2 Fledermausschwärme gehabt. Nervig. Das war sehr nervig. Vier Spinnen, ich habe nur drei. Und nochmal drei Wagreiter. Also insgesamt hatte ich, glaube ich, sechs Modelle weniger als ich. Dafür mehr Viecher. Also Spinne mehr, ein Batswarm mehr. Und damit hat sie ja letztendlich das Masters auch gewonnen.
Ja. Wen es interessiert, diejenigen, die jetzt nicht bei der Adacon dabei waren und dementsprechend auf das Turnier keinen Zugriff über Tourney haben. Vor ein paar Tagen gab es auf der Facebook-Seite Warhammer gibt's einen Artikel, den haben sie einen kurzen Artikel über das Event mitgeschrieben. Darunter war dann auch die Siegerliste von Kylie, haben sie da dann auch mit geleakt. Die ist dann auch mit den Punktwerten und dann die Aufstellung nochmal ganz kurz. Also sie hatte im Endeffekt 42 Modelle. Und wie schon gesagt, vier Helden, wie der Björn schon gesagt hat. Schaut es euch einfach mal an, wen es interessiert. Sie hatte ja, glaube ich, da war ich ja auch mit dem Gespräch mit der gespielt es mehr Skirmisher-mäßig und vor allem in gelockerter Schlachtreihe. Also jetzt nicht so eine komplette Schlachtreihe geschlossen, sondern immer so eine Base dazwischen, wenn ich dich ja. richtig im Kopf habe. Also eigentlich eine sehr und lose Schlachtreihe.
Gerade so, dass man nicht durchkommt.
Genau, also nicht ganz eine Base, aber...
So, meine Lieben, ihr werdet euch über diesen harten Cut wahrscheinlich sehr wundern, aber leider hat das liebe Aufnahmeprogramm sich entschieden, die Tonspuren der anderen Teilnehmer einfach so nach dieser Zeit hier zu kappen. Und ihr würdet nichts anderes hören, als jetzt dann leider ganze 1,5 Stunden von mir mit vielleicht ein paar Sekunden Text, weil einfach die anderen hier deutlich mehr Input geliefert haben. Leider fehlt das Ganze. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, den Podcast hochzuladen, weil, beziehungsweise haben wir uns dazu entschieden, weil die Inhalte doch sehr gut sind und ich der Meinung bin, wir haben hier eigentlich ein sehr gutes, sinnvolles Ende, wo man das Ganze machen kann. Wir hätten eigentlich noch über die Gewinnerlisten diskutiert, über Chaos in Ada und auch den Plattenbau der Engländer, beziehungsweise eigentlich ein bisschen das dürftigere Gelände aufstellen, sagen wir mal so. Und das wäre in sage und schreibe 1,5 Stunden jetzt noch gegangen. Genauso hätten wir eigentlich noch das Profil der Woche, also das Profil dieses Podcasts besprochen. Allerdings möchte ich euch diese eine Stunde hier nicht vorenthalten, deswegen gibt es das hier trotzdem. Ich hoffe, euch hat der Podcast trotzdem sehr gut gefallen. Ich bedanke mich hier nochmal beim Björn, bei der Laura und natürlich beim Tobias für den Inputs, die sie hier geliefert haben. Ich hoffe, die Einblicke in eine der größten, wenn nicht das größte Event der Mittelerde-Community hat euch trotzdem gefallen. Und natürlich ist es schade, dass jetzt 1,5 Stunden fehlen, aber ich glaube auch, Gott sei Dank, wir haben zumindest diese eine Stunde mit meiner Meinung nach sehr, sehr starken Inhalt. Vielen Dank, dass ihr trotzdem reingehört habt. Wir hören uns hoffentlich und beim nächsten Podcast oder sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und bis zum nächsten Mal und liebe Grüße natürlich auch von meinen anderen Mitpodcastern.